Falk?
Ja.
Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist?
Was denn?
Bei der letzten Aufnahme haben wir das erste Mal seit Jahrmillionen keinen zweiten Take gemacht, sondern direkt den ersten aufgenommen und erfolgreich zu Ende gebracht. Und um diesen Traditionsbruch nicht zu wiederholen, haben wir es diesmal nochmal getan. Blödsinn geredet und lieber nochmal von vorne angefangen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fotografie tut gut, Take 2.
Herzlich willkommen hinter den Kulissen von Fotografie tut gut.
Auch.
Das ist ein bisschen wie mit diesem Ding aufräumen, dass alle, die viel fotografieren, keinen Verschnitt haben. Das ist ein bisschen wie in Lightroom-Katalog gucken lassen.
Oh ja, also stimmt.
Guck mal, der hat genauso viel Scheiß wie ich da drin.
Ja, ja, genau. Wie geht dieses Zitat? Das sind die besten Fotografen sind nicht die, die nur gute Fotos machen, sondern die nur die guten Fotos zeigen oder sowas. Irgendwie gab es doch mal so ein Zitat, sinngemäß.
Ja, das sind die ersten 30.000 Fotos.
Ach so, ja, genau.
Sind für die Mülltonne? Nee, wie war das noch?
Ja, 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 stimmt.
Irgendwie so. Oder ein Foto, ein gutes Foto im Monat ist genug.
Ja, da gibt es so ein paar,
die oder sind auch, die Kabel. Oder auch, wenn du dich für deine ersten Podcast-Folgen nicht schämst, hast du zu spät angefangen.
Ja, das stimmt. Ja, das habe ich nicht geschafft, zu spät anzufangen.
Ja, ich habe mich nicht geschämt für deine Folgen. Für, ja, meine, gut, ersten, für meine allerersten habe ich mich geschämt. Hey Thomas, hey Falk, was machen wir hier? Ich glaube, wir nehmen einen Podcast auf. Also das ist tatsächlich ziemlich bitter, wenn man autodidaktisch on the run mit Learning by Doing sich ins Podcast-Projekt. Ist das wunderschön, aber gleichzeitig...
Eieiei. Gut, wenn ich an den Take von gerade eben denke, bei dem die Musik ein zweites Mal loslief und wir uns völlig verstrickt haben. Wir waren halt nur in dem Fall wahrscheinlich einfach das, gemäß des Zitats eben schlau genug, die dann nicht rauszuschicken.
Das ist richtig.
In diesem Fall.
Das ist richtig.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Worüber sprechen wir heute? Wir waren gerade eben schon ganz wild in Rollei-Cord-Themen gefangen.
Das können wir vorher mal machen. Ne? Wir haben zwar ein Thema, aber ich finde, deine Erfahrung kannst du gerne mal erzählen, weil wir müssen wissen, dass Michael schon irgendwie ein Grundinteresse hat an diesem ganzen analogen Zeug, aber auch nicht so richtig gecatcht ist, ne? Also wie soll man es beschreiben?
Ja,
so?
Ja, also das...
Eigentlich.
Ja.
Eigentlich.
Bisher. Genau, das ist ein kompliziertes Ding irgendwie mit mir und der analogen Fotografie. Natürlich habe ich, also dafür bin ich dann doch irgendwie auch alt genug mit der analogen Fotografie angefangen, ne? Also einerseits natürlich durch meinen Vater. Hi Dad. Viele Grüße.
Hi Dad.
Mit der Canon A1 und der Canon FTB heißt sie, ja genau. Also zwei wunderschönen Kleinbild-analogen Spiegelreflexkameras, die er mir dann irgendwann auch mal vertrauensvoll in meine Kinderhände gegeben hat. Und ich habe sie offensichtlich nicht fallen lassen, denn sie funktionieren, glaube ich, beide noch. Und dann später habe ich zur Kommunion sogar eine so eine Ritschratsch Point-and-Shoot Festbrennweiten, aber immerhin Autofokus, kein Fixfoto, Fokus, so eine Kleinbild-Filmkamera geschenkt bekommen, die ich dann auch 3-4 Jahre, glaube ich, ziemlich exzessiv benutzt habe. Und auch selber teilweise im Keller mit meinem Vater die Schwarz-Weiß-Filme, was habe ich denn heute für einen Sprachfehler?
Ich mag das.
Schwarz-Weiß-Bilme vor allem, interessant. das Schwarz-Weiß-Bimmeln selber entwickelt und vergrößert habe und später in der Foto-AG an der Schule auch noch. Und dann kam irgendwann die digitale Phase. Und dann habe ich es lange liegen lassen. Dann hast du mir deine gute alte Pentax MX vermacht. Damit habe ich auch den einen oder anderen Film ausbelichtet. Und was habe ich nicht gemacht? Ihn entwickeln lassen. Keiner davon. Aber das wird sich jetzt, glaube ich, ändern. Denn durch diese Reise der Rollei-Cord, dazu muss man vielleicht kurz ausholen. Aber dadurch hat sich so ein bisschen mein Blick auf die analoge Fotografie nochmal verändert. Aber
lass die Reise der Rollei-Cord mal hinten drum, sondern erzähl mir erstmal, was da mit der Kamera war. Weil das finde ich immer wieder spannend, dass verschiedene Kameras andere Dinge im Gegenüber auslösen.
Das wenn außerdem,
einfach
ja.
Durch die Welt läuft. Also erzähl mal deine Erfahrung, dass du jetzt als Sony Alpha-User, ne, die Helden, die mit diesem Menü umgehen können, intellektuelle Fotografen, die sich wirklich fokussieren können und so, und dann kriegst du so eine Mamiya 6x6 Kamera, Quatsch, war die Rollei-Cord. Eine Rollei-Cord, zweiäugige Kamera in die Hand, die alles anders macht.
Das stimmt, wobei man sagen muss, das Menü von der ist auch nicht so ganz ohne, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja, also es begab sich, dass ich über eine diese Reise der Rollei-Cord-Aktion aus dem Fotografie-to-gut-Freundeskreis vor nicht allzu langer Zeit ein Paket bekam und darin war Falks Rollei-Cord, die mittlerweile wieder in seinen Händen ist. Und ich hatte, ein Film lag dabei und zum Glück ein kaputter Rollfilm, damit man einmal üben konnte, wie das denn so funktioniert. Und jetzt ist es nicht so, als hätte ich noch nie einen Film eingespannt. Also, ne, wie gesagt, Kleinbild habe ich früher schon auch ein paar Mal fotografiert. Aber dann hast du diesen Dinosaurier, bei dem irgendwie so eine Riesenplatte mit zwei Objektiven vorwärts, rückwärts und oben reingucken. Und das geht auch nur bei halbwegs vernünftigen Lichtverhältnissen. Also entweder nicht zu viel Licht von oben oder sehr viel Licht von vorne. Und Scharfstellen und der Auslöser, also was ich mit diesem Menü meinte, ist, die Bedienung ist halt auch wild. Ne? Du musst irgendwie an einem Rädchen den Film transportieren und dann an dem anderen Schieber erst in die falsche Richtung quasi den Verschluss spannen und in die andere Richtung löst er aber aus und dann hast du einen Schieber für Blende und einen Schieber für Zeit und die gehen auch so ein bisschen schwer und irgendwie ist zwischen einer 250stel und einer 500stel eine ganze Menge Platz, wo irgendwas an Belichtungszeit passieren könnte. Keine Ahnung, was dann eigentlich, ehrlich, habe ich nicht ausprobiert, was dazwischen passiert. Auf jeden Fall ein extrem spannendes Teil, was einen auch völlig verrückt macht beim Komponieren, wenn man anfängt, weil auch noch das Bild zwar oben unten richtig rum ausgerichtet ist, wenn man auf die Mattscheibe guckt, aber rechts links gespiegelt. Was heißt, dass man irgendwie immer erstmal die falsche Korrekturbewegung macht, wenn man die Kamera schief hält oder nach rechts und links ausgleichen will. Ganz exquisit sind übrigens Spiegel-Selfies. Ich habe ein Spiegel-Selfie gemacht. Das macht einen völlig wahnsinnig, weil ja dann auch noch zu der Spiegelung der Kamera die Spiegelung im Spiegel kommt. Und man, also es funktioniert einfach nicht. Man dreht die Kamera nach rechts, dreht sich aber dadurch ja im Spiegel auch nach rechts und aus der Achse. Und dann ist das Bild verschoben und dann muss man einen Schritt zur Seite machen, ohne sich zu drehen. Das ist der blanke Wahnsinn.
Ja.
Auf jeden Fall hatte ich dann einen Ilford HP5 Plus. Nach erfolgreichem Testversuch mit dem kaputten Film, der dabei war, zum Glück, eingespannt und hatte dann so eine gute Stunde Zeit gefunden, um diesen Film durchzubelichten, damit bis zu unserem Freundeskreis-Treffen auch abgezogene Bilder da sind, die man zeigen kann. Mhm. Und das war eine wilde Erfahrung, weil einerseits natürlich überhaupt mit dem Teil zu fotografieren, extern Belichtungsmessen und so weiter, ja schon speziell ist, aber was ich mindestens genauso speziell, wenn nicht noch faszinierender fand, war, dass man auf einmal angesprochen wird, als hätte man Hundewelpen dabei oder ein kleines Kind oder so. Also mitten in Benrad auf Marktplatz kam eine mir bis zu diesem Zeitpunkt völlig fremde Frau auf mich zu sagen, Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Machen Sie damit wirklich noch Fotos? Und dann habe ich ihr halt von einem Projekt erzählt und dass die durch die ganze Welt quasi gereist oder zumindest durch ganz Deutschland und ein bisschen drumherum. Und jeder hatte die nur für einen kurzen Zeitraum und wir haben Bilder gemacht und zeigen die uns demnächst dann alle face-to-face, die Bilder, die da rausgekommen sind. Sie war völlig fasziniert und konnte gar nicht glauben, dass man auch noch Filme entwickeln lassen kann, das nicht nur noch im Heimlabor selber machen kann, wenn man aus irgendeiner illegalen Quelle Chemikalien bezogen hat, sondern dass das wieder sogar mehr on vogue ist, als vor vielleicht 10 Jahren noch war.
Ja.
Das fand sie schon mal völlig faszinierend. Und der Inhaber eines Schokoladenfeinkostladens nebenan, auch Benrad, kam auch direkt auf mich zugeschossen. Was hast du da für eine schöne Kamera? Kennst du denn meine? Und hat dann eine, wie heißt die? Du hast es eben, du wusstest direkt, was ich meine.
Aquabox.
Aquabox, genau. Die er im Schrank liegen hatte, die glaube ich auch nochmal ein Jahrzehnt älter ist oder sowas. Die war glaube ich aus den 40ern, hat er gesagt. Roundabout.
Ich guck gerne mal nach.
Ob das stimmt, sei mal dahingestellt.
Die ist halt geschichtlich relativ interessant, weil die Aquabox die erste in irgendeiner Form bezahlbare Volkskamera war, die man so nutzen konnte. Negativfilm 6x9 cm, Boxkameras. Die Aquabox wurde hergestellt zwischen 1930 und 1957.
Wow, okay, dann könnte seine ja wirklich aus den 40ern.
Und bis 65, wenn man die Aquaklack dazu zählt. Das war die Weiterentwicklung.
Klack?
Ja, das ist der unsexy Auslöseton, der war Klack. Deswegen heißt die wahrscheinlich so. Ja,
das ist der offizielle Name, oder was?
Die heißt Aquaklack.
Das ist ja unglaublich.
Nicht Klick, sondern Klack.
Richtig Humor.
Ja.
Verrückt. Ja, war auf jeden Fall spannend, wie sehr man dann, das ist so ein bisschen wie das, was du von dem roten Punkt auf deiner Kamera erzählt hast, nur in etwas archaischer.
Ja, ich glaube, es geht dabei auch in gar nicht, also auch der rote Punkt, ne, das berichten ja Leica-User immer mal wieder, ob sie es mit der M erzählen oder wie ich jetzt mit der SL oder so. Ich habe das bei der M erlebt, ich erlebe das mit den analogen Kameras, ich erlebe das mit sehr potenten Teleobjektiven, die besonders groß sind, also ja, bei allem, was stimmt. So ein bisschen nicht der Norm entspricht. In irgendeiner Art und Weise gibt es von den Menschen, die nicht fotografieren, Gesprächsbedarf. Das finde ich total schön eigentlich. Und da geht es gar nicht darum, boah, hast du Geld? Bei den Leicas zum Beispiel, absolut, also der rote Punkt. Bei mir sieht man es ja jetzt. Klar, die ganze Sigma, der Sigma-Objektivpark hat jetzt ein bisschen was gekostet, aber kein Vergleich zu den Leica-Objektiven. Und Die SL2S habe ich jetzt einfach zu einem Mega-Angebot geschossen, sodass ich jetzt ja gar nicht sagen kann, ich bin ja der reichste Mann der Welt, sondern klar war das kostenintensiv, aber noch lange nicht, wie man sich das manchmal vorstellt, weil du musst ja bei manchen Objektivgerätkombinationen musst du ja 12.000 Euro hinlegen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ne? Und trotzdem, und das, daran liegt es, glaube ich, es liegt an der Geschichte. Jeder hat schon mal von einer Leica-Kamera gehört. Das ist einfach so. Wenn der Opa davon die Geschichten erzählt hat, früher ich und meine Leica oder irgendwie so, die Leica hat, da gibt es Filme drüber, die Fotografinnen und Fotografen, die als Jahrhundertfotografen bei allen Menschen ankommen, haben ganz oft die Leica benutzt und damit ist dieser rote Punkt einfach was Bekanntes. So. Und ich glaube, daran liegt es. Und die analogen Kameras, gerade die älteren Herrschaften kennen das von früher und Damen. Und die, die es nicht von früher kennen, finden es halt mega spannend, weil es eine Zeitreise ist. So, ne? Und es ist schon schön, über diese Außergewöhnlichkeit angesprochen zu werden, finde ich. Es wird generell mit der Kamera wieder mehr, weil nicht mehr so viele Leute eine Kamera hobbymäßig haben, weil die iPhones so gute Fotos haben, dass das wirkliche Hobby, was sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes fokussiert, nicht mehr so breit ist. So.
Ja.
Aber mit so einer Rolei Cord, mit der Mamiya, mit einem Hasselblatt und solchen Geräten, da gibt es echt Gespräche und die sind echt nett. Also da geht es gar nicht darum, ich bin toll, hab hier eine super Kamera, sondern gar nicht, sondern das sind echt spannende Gespräche, wo man von den Leuten auch Dinge von früher hört und so.
Ja. Ja, und der Frage der ersten Frau, die mich da angesprochen hat, nach ist es ja sogar fast so, dass sie, also es schwang schon fast so ein bisschen die Erwartungshaltung, ich würde das Ding als Accessoire mit mir rumtragen mit. So ein bisschen, ne? Also es schwang so ein bisschen, macht man damit wirklich noch Fotos oder läufst du damit rum, damit du cool aussiehst, so ein bisschen?
Ja, ja, ja.
Ne? Vielleicht war es sogar ein bisschen provokant gemeint, aber umso erstaunter war sie dann, glaube ich, dass ich wirklich damit gerade einen Film am Vollknipsen war.
Naja,
und das ist wahrscheinlich auch gerade bei diesen so zweiäugig, vielleicht irgendwas mit einem Balgen dran oder sowas, das ist natürlich super archaisch, kennt man aus Filmen noch am besten mit so einem Blitzwürfelchen oben drauf und irgendwem, der unterm Handtuch hinter der Kamera hängt, so nach dem Motto, ne? Also man hat direkt so ganz alte historische Bilder irgendwie vor Augen, wenn man die Kisten sieht und jetzt hat die ja auch ein bisschen Patina und so, ne? Mhm. Ich habe zum Beispiel auch hinten damit das Rückteil richtig sitzt, so einen ganz kleinen Streifen grünes Gaffer um die Ecke oben dran gemacht, damit die richtig sauber sitzt, die Rückwand von der Kamera.
Mhm.
Und ja, das, man sieht das und sieht, okay, die ist nicht, das ist kein Retro-Gerät, sondern die ist wirklich so alt.
Mhm.
Ja, und das macht, glaube ich, schon, ja.
Und, die alten Kisten performen ja besser, als man glaubt. Also ich kenne viele Leute, die nicht fotografisch so ein Ding im Schrank stehen haben und wenn du darauf ansprichst, ja, nee, die ist dann nur zur Deko, die funktioniert nicht mehr. Ja, hast du es probiert? Nee, wie soll ich das probieren? Und dann nimmst du die mal mit oder bringst beim nächsten Mal, wenn du da bist, mal einen Film mit und legst den mal ein. Klar sind die manchmal verharzt und so, aber auch da kann man, ja, nimmst du einen Tricks, der sehr viel Geduld hat mit komischen Belichtungszeiten und schießt mal so ein Ding durch, da sind die erstaunt und ich bin auch immer wieder selber erstaunt, was die alten Optiken können. Man glaubt ja irgendwie scharf in der Erfindung der Neuzeit, aber das ist nicht so.
Nee. Ne, so. Absolut. Also ich war jetzt auch, ich habe ja die Ergebnisse dann bekommen. Mhm. Vielen Dank, lieber Stefan,
für die schnelle Hilfe. Auch mega, ne? Fand ich richtig schön.
Dankeschön. Genau. Ja, das ist eine super Story. Ich weiß nicht, ob er das möchte, dass ich das öffentlich beitrete. Deswegen werde ich das jetzt gar nicht zu sehr intensivieren, das Thema.
Du hast nur einen Vornamen genannt. Wir sind im großen
Podcast. Genau. Ne? Aber
deswegen kannst du es ja erzählen.
Es ging, ja, okay, du hast recht, stimmt. Also es ging ja darum, dass ich nur sehr wenig Zeit hatte zwischen die Rollercord kommt bei mir an und die Bilder müssen entwickelt sein, damit ich die bis zum Freundeskreiswochenende entwickelt habe. Da hat der liebe Stefan mir ganz schnell, als ich das Thema, ich hatte im Freundeskreis nur einen Post abgesetzt, die Kamera ist da, jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich die schnell durchfotografiert bekomme, damit ich noch irgendwas Vorzeigbares habe. Und dann kamen auch direkt schon zwei Kommentare nach dem Motto, das wird aber zeitlich sehr knapp. Und im gleichen Atemzug kam eine PN von Stefan, der mir sagte, schick mir doch den Film, ich entwickle dir den kurz zu Hause. Ist ja nur ein Film, 12 Bilder. Ich scanne dir das auch direkt ein. Und das war innerhalb von anderthalb Tagen, glaube ich, zwischen ich werfe den Brief in die Post und ich habe einen Download-Link mit den Scans erledigt. Unfassbar. Also Hammer, dass das so geklappt hat. Vielen Dank nochmal, lieber Stefan.
Ja,
fand ich auch gut. Und ich war total begeistert, weil ich ja auch überhaupt keine Erwartungshaltung hatte. Ich habe noch nie mit einer Rollercord fotografiert. Ich habe noch nie mit einer analogen Kamera, die gar keinen eigenen Belichtungsmesser hat, fotografiert und dann die Ergebnisse zu sehen auf einem HP 5 Plus, der offensichtlich auch sehr verzeihend ist oder ich habe sehr viel Glück gehabt, aber das, also Fehlbelichtung gab es eigentlich keine.
Es gab Film kann ja auch mehr, als man glaubt.
Ja, also, ja, ja.
Wir sind bei dieser Angst davor, es geht heute nicht den ganzen Tag um analoge Fotografie, keine Sorge, wir sind in dieser Angst davor, es falsch zu machen, oft in der ersten Zeit der Digitalsensoren.
Total, ja.
Und das gab es analog ja nie. Also die erste Zeit, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, irgendwie so weit raus, schon, ne? Ja, schon. War es ja doch so, wenn du dich um eine Dreißigstel vertan hast, was für ein Bildschirm, also ich übertreibe jetzt bewusst, ist schwarz oder weiß, also ist übertrieben, aber es gab nicht so viel Toleranz.
Genau.
Ja, und das ist im Filmbereich doch anders. Ne? Da kann man sich schon was trauen und dieses organisch Wirkende finde ich halt ziemlich Plastizität irgendwie. Ja. Ich meine, die hat ja nur eine 3,5er Blende und trotzdem kann die trotzdem Plastizität ins Bild zaubern, weil die Filmfläche 6x6 Zentimeter ja einfach größer ist.
Absolut, ja.
So, und das finde ich total faszinierend. Was diese, also die Roller Quad kann man auch mit in Urlaub nehmen. Die hat so eine Größe, das geht noch. Gewicht ist okay und so, ne? Das ist schön. Was hast du denn fotografiert? Ich habe die Fotos noch nicht gesehen. Kritischer Blick.
Ach, alles Mögliche. Ja, gut, was man so in so einer Stunde macht, ne? Bisschen Porträts von Melanie, eins von Leonie, was völlig viel fokussiert ist, aber trotzdem irgendwie süß geworden ist.
Ja.
Das besagte Spiegel-Selfie.
Ja.
Bisschen Schlosspark-Benrad.
Mhm.
Ja, so der Mix. Und dann sind 12 Bilder ja auch relativ schnell erledigt.
Ja,
ne? Insofern viel mehr habe ich dazu gar nicht.
Ja.
Also viel mehr ist da gar nicht passiert. Eine aus Versehen entstandene Doppelbelichtung natürlich, wie es sich gehört. Direkt das.
Mega.
Das erste Bild habe ich irgendwo auf dem Teil des Films. Ah nee, doch nicht. Ist doch drauf geworden. Da habe ich irgendwie mit dem Einspulen zu früh irgendwie das Transportrad blockiert. Das war wahrscheinlich ein bisschen woanders auf dem Negativstreifen, als wo es eigentlich hätte hingehört. Aber dann war es drin. Und dann das zweite Bild direkt Schloss vorne, Schloss hinten auf eine Belichtung draufgepackt. Ist aber lustigerweise ganz spannend geworden, weil am Ende ein Bild entstanden ist, bei dem alle Linien auf einen Punkt zeigen. Zufällig.
Geil.
Aus beiden Belichtungen.
Geil.
Was total absurd
geil
ist. Aber ja.
Doppelbelichtungen, das Problem ist, die machen ja nur Spaß, wenn sie aus Versehen passieren. Ne? Ich habe so viele gezielte
Doppelbelichtungen. Oder
sehr planhaft sind, ja. Also geplant habe ich, ja, boah, da bin ich nicht gut im Planen, kann ja sein.
Ne? Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber es gibt planmäßige Doppelbelichtungen, bei denen ich denke, oh, Hammer, auf die Idee muss man erstmal kommen.
Ich habe mir, ja, ich, inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die nicht nachher doppelbelichtet sind.
Maybe.
Ich habe mir einen abgebrochen, immer und immer wieder. Kennst du meine Panzer von Katwijk? Das ist eine Doppelbelichtung, habe ich die
irgendwie?
Ich weiß gar nicht, wie ich die irgendwie bei Instagram online habe. Das wäre gerade kurz greifbar. Da war ich mit dem lieben Björn. Das ist der war früher bei mir in der Jungscha im CVJM so. Und dann sind wir alle groß geworden und irgendwann macht Altersunterschied ja keinen Unterschied mehr so. Ne? Und dann ist er aber auch irgendwie zum Fotobuddy geworden. Ist schon sehr lange nichts mehr von ihm gehört, aber der Björn ist mit mir nach Katwijk gefahren. Nach Nordwijk oder nach Katwijk? Einer dieser beiden Orte, die wir hier aus NRW irgendwie regelmäßig bereisen, weil wir in 2 Stunden 15 am Meer sind, in den Niederlanden. Und da hatte ich nur die Roller Quad mit. Und da habe ich irgendwie 2 Doppelbelichtungen gemacht. Die eine war in Nordwijk, die andere war in Katwijk, so war das. Und ich scroll währenddessen mal hier durch mein Profil, ob ich sie online habe. Und man guckt sich diese Doppelbelichtung an und denkt sich, was ist denn da passiert? Weil sich auf diesem Bild so Schatten oder Nebel oder irgendwas einfindet in dieser Doppelbelichtung, das aussieht, als wenn Panzer über den Strand fahren.
Ach so.
Aber da war kein Panzer. Ah, ich liebe dieses. Oder habe ich das online? Warte mal. Hier sind die Panzer von Katwijk. Ich schicke dir kurz einen Link. Wie schicke ich dir den am besten?
AirDrop. Kannst du auch.
Link?
Ja, kannst teilen und dann über AirDrop rüberschicken.
Nee, warte. Hast du zufällig auch WhatsApp offen da?
Ja. Kannst du auch.
Ich muss mal kurz gucken, ja. Zack, das sind die Panzer von Katwijk. Das war eine aus Versehen Doppelbelichtung. Das ist aber der Strand von das ist der Strand von Katwijk und die Hotels von Nordwijk und diese Panzer, die da oben fahren, keine Ahnung, woher die herkommen. Kannst du die sehen in der Bildmitte?
Ach, verrückt, ja. Och, das ist ja super cool. Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz groß machen. Noch. Ach, jetzt bin ich nicht angemeldet. Das ist ja völlig
verrückt. Siehst du diesen Panzereindruck?
Ja,
Da könntest du ja mit einer Gänsehaut denken, wer will mir hier was sagen? Ja, so.
Das ist wirklich ein abgefahrenes Bild.
Ja, und auch, also die Verwirrung an sich ist ja schon irre, finde ich, dass du unten das Meer, also wir beschreiben es vielleicht. Möchtest du es beschreiben?
Das ist super spannend. Also wir sehen unten offensichtlich, wie du jetzt gesagt hast, den Strand von Katwijk mit 2 orangen Mülltonnen und 3 markant und nochmal 4 etwas nebensächlich ganz am äußeren Bildrand abgebildeten Personen, die da spazieren gehen. Offensichtlich war es kein sonniger, heißer Tag, sondern alles irgendwie mit langen Ärmeln, soweit ich das sehen kann. Sieht so ein bisschen auch grau-uselig aus vielleicht, wie man im Rheinland sagen würde, also ein bisschen eher so Nordseewetter, wie man sich das so vorstellt, so ein bisschen unangenehm. Oben drüber sehen wir den Himmel mit ein paar Betonklotz-Hochhäusern und dazwischen, kann es gar nicht so richtig sagen, es sieht aus wie so eine Wolkendecke, die sich in der Mitte des Bildes durchzieht und links sind wahrscheinlich Bäume oder so, ich kann es gar nicht genau sagen, oder ganz links.
Ja, absolut keine Ahnung. Also
keine Ahnung, und tatsächlich sieht es rechts davon aus, als würden 6 Panzer, also 3 davon könnte man jetzt gar nicht so klar.
Drei sind so Kleckse.
Darstellen, aber genau, aber die rechten drei Flecken sehen aus wie Panzer, die durch einen sehr dichten Nebel nach links durchs Bild fahren, hinterm Strand, ja, vor den Hochhäusern. Das ist wirklich spektakulär auf seine Art, das Bild.
Ich liebe das total. Ist ja,
Hammer.
Das wirklich. War so ein, warte mal, war das nicht dieser alte Orwo-Film?
Ja, steht zumindest da, ja.
Warte mal, steht da?
Da steht die.
Ja, nee, aber ich habe Kodak so im Rahmen.
Aber da steht diese Doppelbildchen mit dem alten Orwo-Film. Ist die wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei ich das gerade nochmal korrigieren muss, weil da steht Kodak. Ah, das habe ich vielleicht, guck mal, da kommt es raus. Jahre später kommt es raus. Das ist ein Kodak-Film. Ich hatte abgelaufene Filme, habe ich gesammelt. Ich hatte nur abgelaufene Filme. Also die Fotos, die ich von der Rollercord habe, von früher, sind alles abgelaufene Filme. Wenn du mal eben in dem Link dich ins Profil begibst, kannst du dann sehen, wo du bist. Also siehst du die Fotos daneben?
Nicht muss ich ohne nicht weiteres. Es kann sein, dass er mich jetzt, zackt mich gerade nochmal, weil ich gerade nicht angemeldet bin im Browser hier. Und mich dazu zwingen will, dass ich das
tue. Ja, ist egal, zeige ich dir später, ich will jetzt gar nicht hier die Hörer.
Ja, ich will es auch
mit, aber, genau, aber ich habe zu der Zeit immer mit abgelaufenen Filmen fotografiert und das war ein total schönes Erlebnis und dadurch kommt wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen dieses, das ist ja so ein bisschen sehr braun,
ja, so leicht sepia-artig, ja, ja, genau.
Ja, und hier steht Kodak im Rahmen, das muss ich nochmal korrigieren, da habe ich irgendwie scheinbar, ich hatte zu der Zeit auch die Orwos. Die habe ich in so einem Ostalgie-Museum gefunden. Die waren irgendwie gefühlte 100 Jahre abgelaufen. Ja, irgendwie, also vor der Wende war die Mindesthaltbarkeitsgrenze.
Krass.
Ja. Aber dann ist das der Kodak hier. Ja. EPR.
Sehr special, ja. Aber das stimmt, das ist sehr spannend. Ich habe dir auch gerade eben mal kurz die besagte Doppelbelichtung rübergeschickt. Das ist jetzt natürlich wirklich weit davon entfernt. Achso, das ist noch gar nicht angekommen. Warte mal. Das ist natürlich jetzt wirklich kein geiles Bild im Sinne von wow. Aber was ich spannend finde, ist, dass alle Linien am Ende auf diesen Löwen quasi zeigen. Und dass das unbeabsichtigt ist. Also das Bild an sich finde ich eigentlich nicht besonders stark. Aber irgendwie zeigen alle Linien auf den Löwen links vom Schloss. Und das, wie das...
Kannst du es mir nochmal schicken? Das hat nicht funktioniert.
Ja, was? Sorry. Ja, warte, es klemmt. Das finde ich irgendwie spannend, wie viel Zufall kann es geben? Die Bedienung eines Rechners gestaltet sich mal schon schwerer. Was ist denn hier los? So, jetzt aber. Also, ne, das... Benrather Schloss ist quasi einmal in groß seitlich fotografiert zu sehen und einmal auf der Wand des Benrather Schlosses, die Rückseite vom Benrather Schloss.
Das würde ich nochmal in Lightroom nehmen und nochmal ein bisschen mitspielen.
Ja, ja.
Weil dann hast du, glaube ich, also wenn du da nochmal ein bisschen mit den Klarheiten und mit den verschiedenen Ebenen spielst, mega faszinierend. Was ist das für eine Dreifachbelichtung?
Sieht fast aus, ne? Weil
wo kommen denn die Bäume her? Ach, die sind bei dem zweiten Foto.
Ja. Genau, du siehst unten den Wegesrand, der quasi so aus dem Ecken des Bildes aufs Schloss zugeht, aber leicht seitlich dran vorbei.
Wenn du mal eine ruhige Minute hast, nimm dir das nochmal vor. Ja. Wenn du da die verschiedenen Ebenen irgendwie mit Helligkeitsmomenten oder irgendwas noch ein bisschen rausholst, dann, oder weiß ich auch nicht wie, aber das, weiß ich meine?
Ja, klar. Mega. Das muss noch ein bisschen.
Aber wir nörden hier gerade über Fotos, die ihr nicht sehen könnt. Michael, du hast jetzt natürlich das Problem, das müssen die irgendwie alle mit ins Posting. Ne? Die Panzer von Katwijk und sowas mal eben aufschreiben. Oder so.
Ich schreibe es hier kurz mit rein.
Schreib mal rein, ich eröffne mal unser eigentliches Thema.
Ja, das ist eine gute Idee.
Panzer von Katwijk, der Steff Michael 2 steht da und noch irgendwas.
Richtung Rollercord.
Genau. Unser eigentliches Thema, schön, dass ihr noch da seid, obwohl wir hier irgendwie rumnörden und ihr nicht sehen könnt oder nicht so richtig viel, ist Fotografieren in Gruppen beziehungsweise zusammen fotografieren gehen.
Ja.
Weil es da ja verschiedene Sichten drauf gibt. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die total gerne mit jemandem fotografieren gehen. Es gibt Menschen, die sagen, das kann ich auf gar keinen Fall. Ich gehe auf gar keinen Fall mit jemandem telefonieren, würde ich sagen. Fotografieren. Michael, bring es mal rein. Du hast das so ein bisschen mitgebracht, würde ich fast sagen. Ne? Und ich finde es gut.
Ja, wir kamen ja darauf, weil wir im Freundeskreis-Podcast das ganz leicht gestreift haben, das Thema, und dann direkt gesagt haben, da machen wir auch mal eine Podcast-Folge draus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade spontan gar nicht mehr, was der eigentliche Auslöser für das Thema war. Ich glaube, es ging so ein bisschen um unsere Monatsthemen und dass man sich ja dann auch über...
Es ging darum, dass wir, wenn wir ein Monatsthema im Freundeskreis machen, man sich innerhalb des Freundeskreises noch verabreden kann, da zusammen dran rumzupuckeln. Also, dass du quasi innerhalb dieser Gruppe nochmal so kleine Mikrogruppchen baust und dich verabredest mit so, ey Michael, das hat unser Nachbar erzählt.
Der ja,
hat
genau,
stimmt. Fotoclub aus den 80ern erzählt, ja. Dass die damals Monatsthemen besprochen haben und dann so mit dem Sitznachbarn so, hey, sollen wir was zusammen machen und so. Darüber kamen wir dann auf dieses zusammen fotografieren oder nicht.
Genau.
So.
Und dann habe ich so ein bisschen rumsinniert und kam halt dazu, dass das ja irgendwie ein total spannendes Thema für sich ist, weil das für mich zumindest einen Riesenunterschied oft gemacht hat, ob ich jetzt alleine mit der Kamera losziehe oder mit einer anderen Person oder mit einer ganzen Gruppe von anderen Personen.
Mhm.
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, wenn ich alleine bin, bin ich maximal fokussiert auf das Fotografieren.
Mhm.
Maximal unbeeinflusst und maximal so in meinem eigenen Ding gerade, ohne dass ich da rausgerissen werde.
Mhm.
Am ehesten vielleicht so in so einem flowartigen Zustand oder dann fällt es mir am leichtesten, in sowas hineinzufallen. Auf der anderen Seite bin ich dann aber auch mit mir selbst so ein bisschen gefangen vielleicht, also am ehesten in meinen Konventionen auch gefangen, werde am wenigsten rausgeschubst aus meinem ich fotografiere wie immer Modus.
Mhm.
Und vielleicht ist es manchmal auch ein Selbstsicherheit, Selbstbewusstseinsnachteil, wenn man alleine ist. Wenn wir jetzt mal in einer Street-Fotografie-Situation denken, ob ich jetzt alleine mit einer Kamera auf einem Marktplatz stehe und mich da quasi ja bloßstelle als Fotograf, der was macht.
Mhm.
Gerade mit diesem Blick auf, möchte jeder fotografiert werden? Wie weit darf ich gehen? Wann übertrete ich jemand anderes Intimsphäre, indem ich ihn fotografiere, mhm, und so weiter. Ne? Das ist natürlich was, was einen selber vielleicht verunsichert, was einen nicht so verunsichern würde, wenn man mit zwei oder drei Fotografen gerade zur gleichen Zeit das Gleiche macht und damit auch so ein bisschen suggeriert, so, ja, wir machen hier zusammen gerade ein Projekt und ich bin kein voyeuristischer Fotograf oder sowas. Ne? Also, mhm, das schwebt ja auch so ein bisschen mit. Und dann andererseits vielleicht rüberblickend auf den anderen Extremfall, ich bin mit einer Gruppe unterwegs und verquatsche mich mit denen so sehr, dass ich gar nicht zum Fotografieren komme, obwohl ich doch eigentlich zum Fotografieren rausgegangen bin. Können wir gleich auch nochmal irgendwie auseinandersezieren, ob das denn eigentlich so schlimm ist, wenn es dazu kommt, oder ob das einfach nur ein Mindset- und Status-Update erfordert, um das genauso genießen zu können. Und auf der anderen Seite kriege ich aber vielleicht auch Inspiration, weil jemand gerade gesagt hat, guck mal hier, das habe ich gerade da hinten gesehen, schau mal hier. Und man, mhm, kommt auf ganz neue Ideen,
mhm,
über den Austausch, weil man gerade was gesehen hat, wie würdest du das machen? Oder ey, guck mal, ich kriege das hier gerade nicht hin, wie würdest du das machen?
Mhm.
Kriegt man vielleicht ganz viel Input,
mhm,
in der Situation, in dem Moment des Fotografierens, den man direkt umsetzen und anpassen und adaptieren, mhm, und sich selbst zu eigen machen kann, dass es auch Vorteile hat, mit anderen Fotografen, mhm, unterwegs zu sein. Und ja, das sind so Gedanken, die mir dabei in den Sinn kommen, die ich total spannend finde und, mhm, wo man wahrscheinlich jetzt auch 5 Episoden drüber sinnieren könnte.
Man kann das ja mal ein bisschen auseinandernehmen, weil,
ja,
ich finde es ganz interessant. Wir haben ja immer Glaubenssätze im Leben und haben einen Blick auf so eine Sache. Also ich glaube, dass viele von uns jetzt da sitzen und auf der einen Seite, nee, dass viele, die uns jetzt zuhören, eine Meinung dazu haben. Ein Glauben für sich selbst, was gut ist und was nicht gut ist. Das habe ich auch schon,
klar,
gehabt.
Ja.
Und es gibt so, ja, wie du es schon sagst, ne, ich bin lieber alleine und fokussiere mich drauf. Ich bin lieber mit Menschen. Ich lasse mich dann immer ablenken. Wir vergessen dabei häufig, dass man sich ja anpassen kann. Und ich meine damit nicht, dass man sich selber abgibt und für den anderen da ist. Das darf auch mal so sein, aber das meine ich so nicht. Sondern ich meine, du und ich gehen jetzt los. Und vielleicht ist es so, ich hatte im Freundeskreis-Podcast sowas gesagt, wie wir machen Domplatte, Street-Fotografie zusammen. So. Kann sein, dass wir hinkommen, viele Leute sehen und die ganze Zeit beieinander stehen bleiben und labern. Zwei Typen mit einer Kamera ist halt schwierig. So, ne? Und trotzdem eine gute Zeit haben. Und dann gehen wir nachher noch irgendwie ein Bier trinken am Rhein und merken dann, ja gut, fotografieren wir nicht viel, aber war geil. So. Da wir aber, und da habe ich dann ein bisschen Ausflug gemacht in meine Arbeitswelt, ja, genug Zeit haben, und das habe ich da nochmal, das bekomme ich da nochmal gezeigt, dass wir eigentlich ja viel mehr Zeit haben, als wir immer glauben. Wir müssen nicht bei einem Treffen alles perfekt haben, beim nächsten Treffen sagen, das war nicht gut, das machen wir so nicht mehr. Wir können es ja absprechen. So, und beim nächsten Mal gehen wir hin und sagen, wir machen irgendwie Domplatte, gehen einmal zusammen im Kreis, erzählen uns vielleicht auch Ideen, um dann in der Folge 2-3 Stunden alleine zu fotografieren, ach, das ist viel zu lange, 1,5 Stunden alleine zu fotografieren, wenn wir so einen Spot haben wie den, dass wir uns voneinander trennen, so also nicht optisch, sondern räumlich. Und dann wieder mit dem Bier am Rhein zu treffen. So. Und dann kann man das ja einfach optimieren und überlegen, wie macht man es so. Oder man trifft sich wirklich immer zum Labern, hat die Kamera dabei für den Fall das. Also auf der Domplatte zum Beispiel hast du ja die Situation, du kannst dir relativ viele Ecken zeigen. Also ich war damals in der schönen Situation von Robin Preston, die Domplatte vorgeführt bekommen zu haben, krass, quasi. Und Robin ist, wenn ihr den nicht kennt, Fotograf, englischstämmig, ganz sympathischer Typ. Ich habe Robin nicht böse sein, ich weiß, dass er ab und zu zuhört. Ich habe auch immer Elton John vor der Nase, wenn ich über Robin nachdenke. Ganz, ganz, also das ist ein Kompliment von meiner Seite und auch nicht so ein Kopiegedanke. Ganz sympathischer Typ, der mir ganz viele Sachen nahegebracht hat, über die ich nie so nachgedacht habe. Also Streetfotografie sollte natürlich immer sehr stilvoll bleiben im Sinne von, du führst keinen vor. Wenn du aber Angst hast, Menschen zu fotografieren, ist die Domplatte bei schlechtem Wetter die perfekteste Situation. Weil die Leute haben alle den Fokus, ich will aus dem Wetter raus. Und die Domplatte, da zieht es dann auch durch und so. Und wir waren bei 4 Grad auf der Domplatte. Das war krass. Regen. Ich war froh, das erste Mal im Leben eine richtig krasse Funktionsjacke gekauft zu haben. Und die Kamera konnte den Regen ab und es war perfekt dadurch. Ich war im Komfort. So. Alle anderen waren nass und kalt und wollten weiter und so. Und sich dann, wenn du dich, fast alle Hörerinnen und Hörer werden die Domplatte schon mal gesehen haben, wenn du dich vor den Haupteingang vom Dom stellst und links davon geht es ja zum Bahnhof runter, über diese Treppen und so, das ist der Foto Lambertin, heißt er, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Wenn du an die Kante gehst vom Dom und noch nicht um die Ecke gegangen bist, dann gibt es da so eine Nische. Wenn du in der Nische stehst und fotografierst, also nicht verschwunden, die ist nicht so tief, aber du stehst dann da und fotografierst quasi zum Hauptbahnhof. Und dann läuft dir aus Versehen jemand durchs Bild. Hast du ein super cooles Streetfoto und meistens sogar ein total, also die Leute sind schwer zu erkennen, weil sie haben meistens die Hutkrempe im Gesicht oder den Schirm vor der Nase oder so. Und trotzdem ist diese Dynamik des, ich muss jetzt irgendwo hin, ich habe einen Auftrag, ist das alleine schon Motiv genug. Und diese Idee überhaupt zu haben, mich irgendwo hinzustellen, wo Menschen um die Ecke kommen, die dann von mir kurz überrascht sind, das war super. Er sagt, bei Sonnenschein geht es auch. Ist natürlich ein bisschen konfrontativer. Und mir persönlich wäre es dann wichtig, zu schauen, wenn ich das Foto gemacht habe, sorry, aber richtig gutes Foto. Und dann vielleicht zu klären, ist es okay so, weil du ja dann schon überfallen hast, ehrlicherweise. Ne? Muss man einfach ganz klar so sagen. Ist, dennoch schafft das Sorge ab, weil erstens nicht alle Menschen so reagieren, wenn man diese Angst hat, dass sie reagieren. Das ist gar nicht so. Auf der Domplatte haben wir besonders in den Sommermonaten so viele Menschen aus den asiatischen Ländern, weil es zu einem der Hauptattraktionen gehört. Die lieben das, fotografiert zu werden. Und hast du mitten in Deutschland einen Spot, wo Menschen dich anlächeln. Ich habe da so ein Foto, ist auch hier irgendwo, wo so eine junge Frau, mitteljunge Frau, nicht mehr ganz so junge Frau, irgendwas in asiatischen Ländern steht. Die war mit so einer Reisegruppe da. Also das, deswegen wusste ich, sie wohnt wirklich dort. Und hat so einen Schirm und guckt so hoch. Und sobald sie mich sieht, lächelt sie. Ganz automatisch. So, ach Kamera, hallo. Und das ist natürlich eine schöne Ecke, um das zu üben. Jetzt komme ich ins Labern über diesen Tag. Was ich damit sagen will, ist, sich diese Spots gegenseitig zu zeigen, diese Ideen, dieses, guck mal, da ist auch cool. Und ich denke mir, wieso sagt der Michael das? Dann erklärt man sich das. Das ist eine super schöne Vorbereitung. Dann schweift man auseinander. Und so findet jeder seinen Modus. Ne? Und das ist, ich finde, ein bisschen aufzubrechen, wenn man sagt, ich möchte nur allein unterwegs sein oder ich möchte nur zusammen unterwegs sein. Das ist so ein bisschen, klar, muss Kommunikation funktionieren. Ne? Man muss sich leiden können. Ja, ja. Und wenn man dann sagt, ich würde gerne eine Stunde alleine sein, ist der andere beleidigt und geht nach Hause, ist natürlich auch schlecht. Aber wenn man eine gute Kommunikationsstruktur hat, ist zusammen fotografieren mega wertvoll.
Total.
Und oder vielleicht zusammen losgehen, ob man dann die ganze Zeit zusammen fotografiert, ist eine andere Frage, aber ja.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch einfach noch ein Selbstmanagement, was die Erwartungshaltung anbelangt. Ne? Also wenn man weiß, ich treffe mich mit jemandem, mit dem ich nicht nur gerne fotografieren will, sondern mit dem ich auch sehr gerne quatsche, dass man sich dann vielleicht selber die Option einräumt, dass man entweder übers Fotografieren das Quatschen vernachlässigt oder übers Quatschen das Fotografieren. Mhm. Und das aber direkt von Anfang an in den Bereich der möglichen positiven Ausgänge des Tages einrechnet. Dann kommt auch nicht so ein Enttäuschungs- oder Frustrationsmoment auf von, hey, wir wollten doch fotografieren gehen, jetzt haben wir nur gequatscht. Oder hey, wir wollten uns da eigentlich mal wieder unterhalten, haben aber die ganze Zeit nur fotografiert. Mhm. Na, dann bleibt vielleicht auch die Enttäuschung aus, wenn man da gar nicht erst so in so einen Modus geht. Gerade wenn es viele Personen sind, glaube ich, ist das noch wichtiger. Also mir geht es zum Beispiel immer so, wenn wir mit dem Freundeskreis zum Beispiel Treffen haben, und dann habe ich meistens irgendwas zwischen 5 und 15 Bilder hinterher auf der Speicherkarte von 3 bis 7 Motiven oder so. Und damit endet meistens das, was auf der Speicherkarte gelandet ist, weil die Chance, sich mal persönlich zu treffen, nicht so oft ist und dann quatscht man eben.
Und deswegen habe ich es geliebt, wie wir es im Unperfekthaus gemacht haben, als wir uns im Freundeskreis in Essen getroffen haben. Das war so eins der Treffen, ähnlich wie der Spaziergang in Ratingen.
Ja,
wir hatten mal einen Spaziergang in Ratingen geplant, da waren wir 4 aus der Umgebung. 4? 5? Die irgendwie so Ratingen-Düsseldorfer Dunstkreis also die irgendwo hier ganz in der Ecke wohnen, wollten spazieren, haben dann irgendwie gesagt, ja komm, wir müssen ja nicht alleine machen, wir können ja, wer so verrückt ist mitzukommen, der kann ja gerne mitkommen. Ich habe noch das Foto noch gesehen von der Reservierung, wo mir einer meinen falsch geschriebenen Namen in die Hand gab. Da stand irgendwie 30 Personen, ne? Und das war noch nicht genug.
Ja, ja, genau.
Das war irgendwie 35, 38, ja, irgendwie so, ja. Und das war in Essen ähnlich. Da hatten wir ein paar Leute ins Unperfekthaus quasi eingeladen. Das heißt eingeladen, ne? Das war verabredet mit dem Freundeskreis. Und als wir da angelaufen kamen vom Parkhaus, dachte ich so, wollen die alle zu uns?
Richtig Menschentraube direkt.
Und da haben wir, da will ich hin, organisiert, oder was heißt organisiert, da haben wir halt das so gemacht, dass wir zusammen gebruncht haben und gequatscht haben und viel Zeit zusammen hatten. Was waren es dann, 1,5 Stunden?
Ja, mindestens, würde ich sagen.
Haben wir uns dann getrennt, bewusst. Und haben zum, Fotowalk aufgerufen, der aber nicht zusammen stattgefunden hat. Also wenn wir nicht zwangsweise, wir waren glaube ich auch 3-4 Leute.
Ja genau, es haben sich, so. Also einige sind glaube ich auch wirklich ganz allein losgezogen, absichtlich gezielt.
Genau. Und auch die aber in kleinen Gruppen unterwegs waren, wussten wir, wir sind jetzt zum Fotografieren hier. Und dann sind wir da am Dom rumgeschlichen, weiß ich noch, und in diesen Wandelgängen drumherum.
Ja, schön,
Dann haben wir da andere getroffen, ich bin ganz toll mit der Monika ins Gespräch gekommen und so. Also dennoch ist es so, wenn man so einen Modus dann so ein bisschen lenkt, und sagt, ja, wir haben immer eine geile Zeit, aber lass mal 1,5 Stunden fotografieren gehen und dann trifft man sich nochmal, wenn er dann nochmal da und haben dann nochmal Zeit da verbracht. Das geht ja alles. Das ist alles eine Frage der Absprache. Ja. Also ich glaube nicht, dass zusammen fotografieren gehen nicht geht. Ich glaube, dass man einfach wie immer Kommunikation, ne, so.
Voll. Ja,
ja. Total. Und es ist super spannend. Also wenn wir auf die Zweiergruppe zusammenkommen, jetzt waren wir ein paar 30, das ist natürlich wild, aber wenn du dich zu zweit dich mit einem Fotobuddy, einer Fotofreundin, wie auch immer verabredest, und sagst ja irgendeiner Stelle nach dem Brunch, nach dem Frühstück, nach dem Kaffee to go. So, wir schwärmen mal auseinander und treffen uns in, weiß ich nicht, 2 Stunden hier vorne im Café Zentrale oder so. Und dann sitzt du in diesem Café und dann kannst du dir vielleicht die Ergebnisse zeigen. Aus der gleichen Umgebung sehen in der Regel 2 Menschen 2 völlig verschiedene Welten.
Ja.
Und das ist halt so spannend schon. Ne? Da musst du gar nicht, ich wollte gerade sagen, nimm noch einen Laptop mit, dann wird's richtig spannend, aber das ist dann wieder sehr technisch. Aber nur auf dem Display oder drüber zu quatschen, was ist gewesen und so. Ich mag das, wenn man das so ein bisschen hybrid gestaltet.
Ja, das ist super. Und vor allem in der Form hast du dann auch nicht, also wenn du direkt nebeneinander stehst, ist natürlich die Gefahr groß, dass der eine oder dass man halt doch eher gleich fotografiert. Ne? Also wenn man jetzt Schulter an Schulter steht, ist die Gefahr groß, dass man, wenn man permanent im Austausch ist, dass man sagt, guck mal, ich mache hier gerade das, ah ja, lass, ich probiere das auch mal.
Ja.
Und sobald man halt diese räumliche Trennung vornimmt oder zumindest die Verbindung so ein bisschen lose macht. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht über den Weg laufen kann oder nicht zusammen irgendwie den groben Weg durch die Stadt nehmen könnte.
Mhm.
Aber in dem Moment ist es ja genau, was du sagst, spannend, wie der andere quasi den gleichen Raum wahrgenommen hat mit der Kamera in der
Hand. Ja, ne? Ja, genau, total. Ja.
Super spannend. Hast du, also könntest du von dir selber irgendwie eine Präferenz festmachen? Könntest du von dir selber sagen, in aller Regel mag ich die Fotografie am liebsten so oder... Oder ist es bei dir super
das vielfältig kommt, aufgestellt? Kommt drauf an, was wir fotografieren. Ne? Also jetzt, wo ich, jetzt sitzen wir hier unter den Grids und im Fotostudio so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fotografiere einen Menschen, bin ich super gerne alleine.
Ja.
Also wir haben jetzt so die Situation gehabt, dass wir vielleicht mit einer Freundin von Farina Fotos machen wollen, die sich aber vielleicht auch... Bist du an
der Wand? Nein.
Sorry. Die vielleicht auch sich... vielleicht ein bisschen freiere Fotos vorstellen kann. Da ganz besonders wäre mir sehr wichtig, dass man nicht in ein Studio geht, wo einfach 1000 Leute rumspringen.
Ja,
gibt ja manchmal Situationen, da macht dir irgendwie der Eigner noch die Tür auf und dann erzählt er noch ein bisschen, trinkt noch einen Kaffee und wartet so ein bisschen, was machst du denn jetzt? Das kann ich bei sowas nicht und ich finde ja die Fotografie super intim, auch wenn du noch einen Rollkragenpulli anhast.
Total, also, ja, das geht mir ähnlich, ja.
Weißt du so, und wenn sich jetzt jemand, ob jetzt in so einer Kombination, wie ich die gerade beschrieben habe, oder ob sich jetzt jemand meldet, hör mal, ich habe gehört oder gesehen, du fotografierst People, ich würde gerne fotografiert werden. Da geht es gar nicht darum, ob er oder sie sich in irgendeiner Form entkleiden wollen und ein bisschen intimere Fotos machen wollen oder ob sie im Winterpulli, Winterjacke im Wald stehen wollen. Ich finde das intim. Das
voll.
Ist so, weißt du? Und
100% bei dir, ja.
Und dieses Brennglas, den Menschen tief in die Augen zu schauen, auf die Haut zu schauen und so, das würde ich gerne achten. Ne, hat viel auch mit Vertrauen zu tun, sonst würden wir es aber wahrscheinlich gar nicht starten, wenn wir da kein beiderseitiges Vertrauen hätten. Und ich mach das mag ich nicht so in der Gruppe. So,
kann ich halt auch aus Sicht des fotografiert Wertens. Also wenn ich mir vorstelle, ne, ich war wann war das? Boah, im Herbst mit unserem Bandfotografen Johannes, viele Grüße auch an dich,
liegen Grüße.
eine Runde in Köln unterwegs, weil wir für ein Projekt Bandfotos gemacht haben und an dem eigentlichen Shooting-Termin war ich noch auf Fehmarn nach unserem Hamburg-Treffen.
Ja.
Das hatten die Jungs aber irgendwie nicht auf dem Schirm und hatten deswegen schon den Termin gemacht. Und dann haben die halt schon mal Bilder zu zweit gemacht und was zusammen. Und dann hat Johannes gesagt, komm, dann fahren wir auch nochmal irgendwie 3 Stündchen durch Köln, machen auch nochmal Bilder. Und ich bin mir sicher, die Bilder, die da entstanden sind, wären entweder viel umständlicher, unter größeren Schmerzen oder gar nicht entstanden, wenn jetzt noch irgendwer oder gar mehrere dabei gestanden hätten und dabei zugeguckt hätten. Irgendwie, man fühlt sich ja dann auch gerade vor der Kamera, wenn man jetzt nicht, vielleicht sogar, wenn man jeden Tag vor der Kamera steht, man gibt ja was von sich preis. Ne, genau wie man auch auf der Bühne steht oder man spielt halt eine Rolle, aber auch eine Rolle spielen ist ja was, wo man sich, also man stellt sich selber auf jeden Fall auf eine Bühne, die die Kamera wahrnimmt. Ne? Und das zu tun, finde ich, ist schon, also da, genau das, was du sagst, ne? Es ist ein intimer Moment auf einer gewissen Art.
Ja, und auf eine Bühne, man öffnet sich erstmal den Menschen gegenüber sehr stark.
Genau, und je mehr Menschen da sind, genau, die dann auch nicht genau an dem Prozess beteiligt sind, weil sie genau nicht die Kamera in der Hand genau haben oder so.
Wie wir in einer der letzten Sendungen gesprochen haben, mag ich die Normalität. Also mag ich das.
Ja, ja.
Unabhängig, die Normalität an der Intimität. Also ich wollte nicht wieder auf Haut und auf Nacktheit kommen, sondern da es für mich gleich intim ist, dieser tiefe Blick, also wenn ich mich jetzt da vor dich stelle und gucke dir ganz tief in die Augen und schaue dich an und so, ist das ja vielleicht was Ähnliches, als wenn ich dich fotografiere. Und
toll, ja.
Genau, und diese Szene fällt mir mit dem Blick auf den anderen ganz besonders sehr, sehr schwer, also das Gegenüber, wenn da mehrere Leute sind.
Total.
Also ob das jetzt ein Mensch aus dem Leben ist, der unseren Podcast hört und gerne fotografiert werden möchte oder ob das irgendwie ein klassisches Model ist oder wer auch immer oder Melanie oder Farina oder wer auch immer. Und man würde sich zum Beispiel mit 2 Fotografen da vorstellen, das finde ich schwierig. Farina und ich überlegen das mit Blick auf diese Freundin, finden den Gedanken auch sonst irgendwie interessant. Aber wenn Farina und ich beide mit einer Kamera im Raum sind und da ist jemand, der fotografiert werden möchte, dann muss da natürlich ein extrem starkes Vertrauensverhältnis da sein. Ne? Aber bei den 1:1 Fotografien war mir immer sehr wichtig, dass man da alleine ist. So, klingt das creepy? Es gibt Menschen, da wäre mir das creepy, wenn ich das so hören würde, aber das ist mir wichtig. Deswegen ist es mit den völlig fremden Models auch mehr oder weniger an mir vorbeigegangen, weil ich im Rahmen dieser Intimität es irgendwie auch eigenartig finde, diese berühmte Begleitperson dabei zu haben.
Ja.
Die ist gut und wichtig. Ich weiß genau, was da draußen teilweise läuft mit Menschen fotografieren. Das ist inzwischen, hoffe ich, deutlich besser geworden. Aber es gab eine Zeit, da hatte das einen Beigeschmack so. Ne? Deswegen haben da viele von den Menschen, die hobbymäßig sich fotografieren haben lassen, immer eine Begleitperson mitgenommen. Aber es ist einfach so, wenn da jemand steht oder sitzt, Arme verschränkt, Füße hoch, ein bisschen Handy daddelt, du kommst nicht in den Modus. Ja. So, ne? Das mag sein, dass das für viele Leute gut ist. Ich kann das nicht.
Ja.
So, ne? Aber ich bin ja nicht nur in dem Bereich, sondern wenn überhaupt, komme ich gerade zurück. In den Jahren, in denen ich so viel gemacht habe, hätte ich es nicht gut gekonnt. Bei Street, eine Stadt erkunden und so, finde ich super.
Ja,
zusammen.
Geht mir auch so.
Ja. Also Street ist nochmal so ein Ding, dass, wie jetzt gerade, dass man sich vielleicht auch trennt, weil es schwierig ist mit 2 Leuten, die eine Kamera in der Hand haben, sich auf eine Situation zu konzentrieren und die nicht creepy werden zu lassen, weil dann wieder 2 Kameras auf eine Person vielleicht sogar gehen, die gar nichts davon weiß. Da finde ich dieses Ausschwärmen zusammenkommen toll. Eine Stadt erkunden geht super.
Ja.
Finde ich. Ne? Da ist ja vielleicht auch so ein landschaftlich. So, ja, genau. Also das ist vielleicht ein Street-Anteil dann dabei. Da ist ein Street-Anteil dabei. Aber Venedig und so weiter, da kann ich gut on the run beim Quatschen. Ja. Und das ist nicht dann Fotografie nebenbei, das ist für mich ganz intensive Fotografie, weil die sich vermischt miteinander.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen.
Ja.
Was ist bei dir bei, wenn du jetzt sagst, Szenario, wir gehen wildlifen. Das finde ich ist eine spannende, also bei mir wäre das eine spannende Mischform, weil einerseits total gut, wenn man so in diesem am Wegesrand Wildlife-Modus ist, so wie wir das ja häufig machen.
Mhm.
Wenn ich allerdings irgendwie Bock habe, intensiv Wildlife zu fotografieren und sei es nur auf ein Eisvogelwand oder auf ein Silberrei oder was auch immer, aber irgendwas, was sehr warte- und ansitzintensiv ist, würde es mich, glaube ich, auch stressen, wenn jemand dabei ist, weil ich immer Angst habe, mit meinem Verhalten jemand anderem das Foto zu zerstören. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze irgendwo an einem See und da ist ein Ast und ich weiß, der Eisvogel, der fliegt rum, ich habe ihn eben schon gehört und ich warte, dass der da drauf landet, würde es mich, glaube ich, potenziell stressen, wenn ich weiß, neben mir sitzt noch jemand, der auf den wartet. Und wenn ich jetzt gleich niesen muss, dann versaue ich dem das Bild mit. Wenn es nur um mein eigenes Bild geht, ist mir das egal. Hm. Aber wenn es so um diese etwas intensivere, planhaftere, geduldsintensive Wildlife-Fotografie geht, bei der Störgeräusche und Bewegungen eben potenziell jemand anderem auch das Bild verhageln können, würde es mich, glaube ich, so ein bisschen in mir drin schon stressen, wenn ich weiß, hier sitzt noch jemand, der auf was wartet und dem ich potenziell hier vielleicht was kaputt mache, wenn ich mich jetzt falsch verhalte.
Ich hätte den Stress, glaube ich, nicht so sehr wie du, aber insbesondere auch mit so Leuten wie dir, also wo man dann weiß, dass es kein Weltuntergang ist oder so. Auf der anderen Seite, lass ruhig laufen lassen.
Ach, jetzt habe ich ausgemacht.
Ja, das ist unsere Ermahnung an unsere Zeit. Ich finde, dass das ein schöner Ort ist, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Weiß aber auch als Förstersohn, da war ich immer froh, wenn ich aus Versehen niesen musste. Da war ich nicht so der beste Jäger. Unterstützung der Jagd irgendwie, das war, lag mir nicht. Aber ich weiß halt auch, wie schnell du ein Tier dann wieder verjagt hast. Ne? So, wenn wir spazieren gehen und nehmen da vielleicht sogar Podcast auf und haben ein Tier in der Hand, ist ja oft so, dass das die Tiere sind, die Spaziergänger gewohnt ja, sind, auch sitzen.
Das ist ein anderer Modus auf jeden Fall.
Genau. Ja. Was ich super schön finde und nach wie vor ein bisschen vermisse, wo ich gar nicht weiß, wann wir den Modus wiederfinden. Ich habe mal so einen GDT-Workshop mitgemacht, der war echt geil. Das war im Nabugutsunder hieß das, genau. Da gab es so einen Eisvogelanstand, da gab es die Möglichkeit, wie heißt das? Ansitz ist das.
Ja.
Da gab es die Möglichkeit, morgens um 6 irgendwie auf die Insektenwiese zu gehen und Wildlife-Vogelfotografie in dem Moor dahinter, wie heißt denn das noch? Irgendwelche Gewässer sind das. Das hat mich mega gereizt, das war ein ganzes Wochenende. Genauso wie im Wiesengehege Springe, das war auch ein ganzes Wochenende, wo wir halt dann Freitag, Samstag, Sonntag zusammen waren, abends immer auf dem Bierchen zusammen saßen mit einem offenen Lagerfeuer, da war so ein offener Kamin und ein, zwei Flaschen Wein pro Person Revue passieren lassen konnten und zugleich aber auch viel Text hatten über diese Themen und dann aber raus sind und ausgeschwärmt sind und jeder für sich sein Ding machen konnte und mal Ansitz ausprobieren, mal dies, mal jenes. Super schön.
Ja, das kann ich
super,
mir auch vorstellen.
Super schön. Ich habe nie wieder sowas gefunden. Ich bekomme immer mal Nachrichten von euch. Vielen lieben Dank dafür. Bis jetzt ist noch nicht so das dabei gewesen, wo ich dachte, ja, das will ich machen. Wäre auch mal was für ein Freundeskreis.
Ja,
auf jeden mir Fall. Fehlt ja der Dozent. Ja. Der bin ich nicht, oder die Dozentin. Der bist du nicht, glaube ich.
Bis nee.
Jetzt nicht. Also nein. Du hast viel, ich finde immer krass, was du für ein Allgemeinwissen hast, aber.
Ja, aber das, da fehlen die Erfahrungswerte.
Genau, ich habe neulich zugeschickt bekommen, danke dafür, für den Hinweis. Die Nikon School war es, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen völligen Blödsinn, hat einen Workshop in diesem Wiesengehege Springe gemacht. Wölfe und so, das ist eine ganz geile Gegend, das war schon ausverkauft leider, aber. Ja, also wenn sich irgendwer von euch berufen fühlt oder jemanden kennt, der jemanden kennt, irgendwann mal so einen Freundeskreis-Workshop zu machen, das wäre schon geil.
Ja.
So, also gerade dieser Modus, ne, wir haben damals, das Wiesengehege Springe gehört ja zum Niedersächsischen Landesforst. Mir als Förstersohn kommt da ja noch so ein bisschen heimelige Atmosphäre. Hinter diesem Landesforst hatten wir sogar einen Seminarraum von denen, waren also in so einer Forst-Forst-Umgebung. Haben nicht zusammen gepennt, sondern jeder hatte so seinen Schlafort gefunden, aber wir fanden uns da halt immer wieder zusammen und waren im Wiesengehege fotografieren. Voll geil.
Ja, das klingt sehr gut.
Also ich mag da Gruppenaktionen schon sehr, ja, aber die sind dann ja meistens auch so organisiert, dass du trotzdem deine einzelne Zeit hast, um der fotografischen Situation gerecht zu werden.
Oder ansonsten der Kommunikationsebene von eben nochmal folgend. Wenn man weiß, man geht zusammen eine Runde mit den Teles spazieren und man weiß, man hat es abgesprochen oder man kennt es einfach, man geht zusammen rum, man weiß, man wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht irgendwie ein Uhu am Feldesrand auf einem Zaunpfosten sitzen sehen, wenn man da direkt vorbeiläuft, sondern dann nimmt man eben, was man geboten kriegt, mit und es ist nicht so dieses, heute will ich das fotografieren, dafür gehe ich in das Habitat und bin zu der Zeit, wo die Aktivität am höchsten ist, an dem Ort, wo die Jagdfolge, Erfolgsquote am höchsten ist oder sowas.
Mir kommt da gerade eine Idee. Ich habe ja ein bisschen Schmerz damit, hier in der Gegend die Location so richtig auszuscouten. Ne? Also in Mecklenburg, weiß nicht, warum das so ist, habe ich zu Farina gesagt, guck mal, Sonne geht gleich unter, dies, das, jenes, zack, 20 Stück Wild. So. Also da bin ich gut. Mhm. Aber hier bei uns ist relativ gestreckt alles. Aber warum nicht mal, du und ich, Teleobjektiv, wir finden bis zum nächsten Herbst raus, wo in der Brunftzeit wer wohnt. Ja, oder ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, helft uns. Und dann baut man sich mal einen Ansitz an der gleichen Stelle 50 Meter auseinander auf.
Ja, klar.
Und versucht aus zwei Richtungen irgendwie mal was mitzunehmen oder so. Das wäre echt super spannend.
Auf jeden Fall. Und es gibt hier, glaube ich, einiges. Also gerade Das sehe ich ja immer, wenn ich zu dir fahre, wieder weg und ist vielleicht schon Richtung Sonnenuntergang oder so. Was hier alles kreucht und fleucht,
ja.
Und auch letztens wieder, ich war in der Uhrenbach-Kempe spazieren, das erste, was ich sah, war ein riesengroßer Silberreiher, der einfach neben mir saß. Ich hatte wohl kein passendes Objektiv dabei, aber auch sowas, also...
Ja, es geht gar nicht nur um den riesigen 12-Ender Hirsch,
nein,
wir hatten hier neulich einen Waschbär hinter, habe ich erzählt.
Ja.
Das ist auch so, wo du denkst, was sind da für Menschen im Busch? Hier ist ja nichts. Also da habe ich die Taschenlampe rausgeholt, weil ich dachte, um Gottes Willen, wir rennen da durch unseren Garten, der ja dann hinten im Naturschutzgebiet endet irgendwie. Und da guckt mich da so ein Waschbär völlig empört an.
So, was? Meine Eltern letztens auf der Terrasse, der die Meißenknödelspirale ausgeräumt hat. Gibt sogar, ich glaube, war es ein Handyfoto? Nur ein Handyfoto, wie so mit einem Arm im Zaun hängt, mit dem anderen so ein Maisknödel hält und völlig perplex in die Kamera starrt.
Also, ja, krass.
Ja,
halten im Hinterkopf, unser Wecker ist gegangen, du musst los. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns auf jeden von euch nächste Woche im Freundeskreis oder auch hier im großen Podcast.
Genau.
Wir hören uns.
Bleibt gesund. Bis demnächst.
Ciao, ciao.
Ciao.